Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Liebe Basketballfreunde, wir begeben uns heute mal gemeinsam auf eine akustische Reise. Sind wir ehrlich, Podcasts sind auch nichts anderes als etwas schlechter produzierte Hörbücher mit unprofessionelleren Sprechern. Deshalb können wir das ja hier auch einfach heute mal versuchen. Schließt mal eure Augen, außer ihr seid irgendwo draußen unterwegs und ihr könnt irgendwie einen Unfall verursachen oder was auch immer, und folgt mir und seht durch meine Augen hindurch ein altbekanntes Gesicht, aber in einem Gewand, was schon wieder dafür sorgt, dass ich einfach bester Laune nur in diesen Podcast reingehen kann. Per ist mir, ist das ein Bali-Hemd, was du da trägst, zugeschaltet?
Also nicht exklusiv Bali, würde ich sagen. Grundsätzlich ist es für Insulaner jeglicher Art nicht mal Richtung Südostasien, glaube ich. Also generell, es ist dem Sonnenschein zugewandt, aber es darf nicht zu heiß sein, weil es ist doch eigentlich schwer gewebter Stoff.
Ah ja, guck mal an. Um euch das vielleicht noch ein bisschen näher zu bringen. Per klingt jetzt schon wieder so, wie ich ihn erhoffte, in der Stimmung zu erreichen. Ja, er ist dort im Paradies. Ich habe Bilder gesehen, vielleicht habt ihr das in seiner Insta-Story gesehen. Er ist trotzdem der Mann, der Basketball-Deutschland die Fahne hält, auch im Urlaub oder wenn er da auf Hochzeitsmission unterwegs ist. Und dann aber gerade ging so die letzten 5 Minuten, war mal kurz das Insel-Feeling ein bisschen weg, weil Licht war zu dunkel, Mikro hat nicht, und hier dann nochmal, ich muss nochmal einen Stuhl reinholen. Und plötzlich habe ich weiß gar nicht, ob ich dich jemals auch mal in so einer leichten nervösen Anspannung erlebt habe.
Doch, bestimmt. Nervöse Anspannung bestimmt bei der WM. Bei der EM vielleicht noch mehr. Ich glaube, da war ich ja noch ein junger Hund. Da war ich noch 70% Spieler, 30% Medien-Heinzi. Das war bei der WM dann ja schon anders. Aber
ja, stimmt. Ja.
Also irgendwo bestimmt. Irgendwo ja, hast du das auf jeden Fall erlebt.
Aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass du dann immer eher so ein bisschen ruhiger wirst. Und jetzt wurde gerade auch mal ein bisschen geschrien und so. Das fand ich gut.
Ja, das ist korrekt,
gut.
Das ist korrekt. Ja, stimmt. So der komische, der Schreihals, der gestresste Schreihals, den gibt es seltener. Normalerweise, wenn ich richtig angespannt bin, dann bin ich sehr ruhig. Dann sage ich einfach nichts mehr. Das hast du gut beobachtet. Schau an.
Also Günni, Hut ab. Ich freue mich, dass du heute hier an meiner Seite bist bei einer, es ist vom ganzen Aufnahmesetting, also von deiner Seite aus, nicht von meiner, ich sitze da, wo ich immer sitze. Ich gucke hier auf dem Fenster, wo so ein bisschen Regentropfen runtergehen, und hoffe, dass es bei dir ja warm und schön ist. Also wie ist denn überhaupt da die Lage der Nation? War sehr warm, besonders feucht? Wie ist es denn da gerade?
Also es ist schon sehr warm. Es regnet immer noch gelegentlich. Das ist immer eine willkommene Abwechslung, auch wenn man aus Hamburg kommt. Es ist aber wohl, ich habe das heute erst gelernt, es gibt sowas wie eine Sonnenstufe, also die Intensität des Sonnenlichts gibt es auch eine Skala für. Und da sind wir in Deutschland, glaube ich, bei einer 1 und wir sind auf Bali, glaube ich, so im zweistelligen Bereich. Also die Leute schmieren sich hier auch mit Hunderter ein. Auch die 100er-Creme war mir bisher nie über den Weg gelaufen.
Ja, da kann ich eventuell das neue Stand-Up-Special, Basti Ulrich muss mal kurz weghören, von Neil Brennan auf Netflix empfehlen, wo er darüber redet, dass es einfach vor ein paar Jahren noch gar keinen Sunblocker gab und dann so ein bisschen die Geschichte aufmacht. Ja, ich will den Joke jetzt nicht vorwegnehmen. Ich könnte ihn eh nicht so gut erzählen wie Neil Brennan. Könnt ihr euch ganz gut reintun. Also besondere Folge wegen des Surroundings bei Günni und der hoffentlich guten Stimmung. Aber natürlich auch, ihr habt es schon im Titel gesehen, wir haben heute, du hast doch vor zwei Wochen gesagt, den besten Trainer Europas haben wir hier heute bei uns im Podcast.
Ich habe das quasi so weitergegeben, weil es einfach quasi, das war ja schon ein Affront, also da musste man mit vorsichtig sein mit solchen Superlativen, das ist klar, aber das ist, wie soll ich sagen, salonfähig geworden, dass man das einfach, das ist dieser, der kleine Beisatz, wie nennt man das, der Untertitel, Thomas Iserloh, bester Trainer Europas, war noch mit Fragezeichen versehen, würde ich sagen, vor einem halben Jahr. Stimme hoch. Jetzt ist, glaube ich, kann man das einfach so rauslassen. Also wenn sie jetzt mal, ich sag mal, keine Ahnung, wenn sie nicht in der Basketball-Szene sind und sie haben die klassische Konversation, sie sind ein Corporate-Hengst irgendwie am Kaffeeautomaten und sie lassen das fallen, Thomas Iserloh, bester Trainer Europas, da zuckt keiner mehr zusammen. Das ist, nee. Das kann man jetzt einfach so frei raus.
Kann man so machen. Der wird sich hier dann gleich in ein paar Minuten mit reinschalten und wir sind mal gespannt, wie sein Deutsch noch ist. Also ich habe ja, wir haben vorhin überlegt, müssen wir Englisch-Deutsch machen. Wir fragen ihn das nachher einfach, weil ich habe, glaube ich, die letzten 10 Interviews im Umfeld von Bonner Spielen mit ihm auf Deutsch geführt oder auch bei Crailsheim. Demzufolge schauen wir mal, was der Finne dann noch, wahrscheinlich wird der einfach mal gucken, ob er so einen Cheatcode hat mit den Deutschen, dass er in der französischen Liga, wenn er irgendwas mit denen besprechen will, was partout niemand rafft, dass er dann mit Kratzer, Herrera und so anfängt, auf Deutsch zu sprechen.
Das ist nicht undenkbar. Ich bin auch gespannt. Ich glaube tendenziell, es wird Englisch. Ich glaube, es wird kleines, kurzes deutsches Vorgeplänkel und dann ist ihm aber schon noch wichtig, er ist jetzt ein Mann von einem anderen Status, dass quasi da nicht so viel in der Übersetzung verloren geht. Ich glaube schon, dass er da die englische Waffe wählt.
Ja, ich habe mein kleines gelbes Langenscheid habe ich hier parat gelegt für den Fall der Fälle. Wir haben nicht nur das als Thema, sondern es beginnt, wir haben eigentlich seit ein paar Wochen gesagt, das Basketballjahr ist jetzt wirklich absolut im Hoch angekommen, aber jetzt steigert es sich nochmal. Ne? Also wir zeichnen hier gerade an einem Mittwoch, Mittag, früher Nachmittag auf, bei dir ist es schon abends, muss man immer nochmal dazu sagen, Zeitunterschied. Es gab gestern Abend die ersten beiden Play-In-Spiele in der Euroleague. Es gab heute Nacht die ersten beiden Play-In-Spiele in der NBA. Euroleague hast du sogar einfach fleißig, wie du bist, dir noch raufgeschafft, ne?
Ja, ich musste tatsächlich, ich benutze ja ein Tool, was mir quasi das Spiel noch mal ein bisschen in Häppchen serviert. Die Spiele waren da noch nicht. Das heißt, ich konnte mir richtig mit Kearney zumindest das Elvis-Spiel angucken. Und dann glücklicherweise nicht, also ich wusste ungefähr, was passiert in dem Maccabi-Baskonia-Spiel. Ja, da war ich ganz froh drum, dass ich quasi nach dem zweiten Viertel ausmachen konnte. Das war ja wirklich eine absolute Reise. Aber ja, ich habe mir das so ein bisschen natürlich nachgearbeitet. Und wunderschön war, ich bin aufgestanden, habe mich ein bisschen gedehnt und habe einfach mir die Lakers angemacht. Morgens, ich glaube um 7.30 Uhr war Tip-Off. Hab da mal so ein bisschen, ja, mitstudiert. Dann kamen irgendwann noch, die Kings und Golden State dazu. Also es gibt schon natürlich, ich leide darunter, ich kann jetzt keinen Champions-League-Fußball sehen, die Euroleague-Spiele auch, muss ich morgens im Real-Life gucken. Aber jetzt aus NBA-Fansicht war das schon ein Hochgenuss. Statt 3.30 Uhr nachts irgendwie schön mal zum Frühstück, das war sehr angenehm.
Ja, NBA habe ich mir gerade auch noch ein bisschen nachgearbeitet. Ein Monsterspiel von Zion Williamson für die New Orleans Pelicans. Am Ende aber leider 3 Minuten vor dem Ende, wo er gerade wieder komplett übernommen hat und das Spiel komplett offen ist. Verletzt runter. Am Ende gewinnen die Lakers das Ding, treffen jetzt als Nummer 7 im Westen auf Denver. Das war lange kein gutes Pflaster, vorsichtig formuliert, für LA, Jokic und Murray und Co. Aber also da hat man mal, ich habe ja auch gerade, das ist ja irgendwie das Geile dann auch, wenn man das so nacharbeitet, ich habe mir natürlich auch die volle Ladung Shaq und Chuck und alle gerade nochmal gegeben. Und sie haben natürlich auch über Zion Williamson gesprochen. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, hat den Namen vielleicht schon mal mitbekommen. Riesentalent am College, sollte die Basketballwelt auf den Kopf stellen. Verletzungsprobleme, Gewichtsprobleme und so weiter. Und in dem Spiel, wo war er am Ende? Ich glaube, bei 40 Punkten hat man mal gesehen, was eigentlich 38, alles in dem Paket so drin ist. Ne?
Ja, ja. Ja. Das ist so ein bisschen Zion Williamson vielleicht in a nutshell. Also es war wirklich, obwohl ihm teilweise die besten Athleten der Welt ihn quasi 2 Meter geben an der Dreierlinie, ist er trotzdem in der Lage, am Rim zu finishen, an ihnen vorbei, über sie drüber, durch sie durch. Er sieht so viel besser aus. Es ist wirklich, jetzt war echt ein Leidensweg. Es ist, wenn man sich dann nochmal die Duke-Highlights quasi vors innere Auge führt, dann ist es kaum vorstellbar, wie der vor einem Jahr meiner Meinung nach rumgelaufen ist. Ich habe mit einem ehemaligen Teammate von ihm zusammengespielt. Das war wirklich interessant. Er schien auch quasi von Tag 1 sehr mächtig, sehr natürlich die tonangebende Persönlichkeit in dieser ganzen Franchise, was ja mit viel Verantwortung, aber irgendwie dann auch manchmal viel Macht kommt, manchmal vielleicht auch viel zu viel Macht in einem frühen Alter, in einem unreifen Alter. Und jemand, der dann den Turnaround schafft, erstmal Hut ab, das ist auch irgendwie fett, Jokes von der ganzen Basketballwelt zu ertragen, auch wenn sie zurechtkommen irgendwie, ob des Fitnesszustands. Es ist, glaube ich, immer eine gefährliche Mixtur. Und er sieht bombastisch aus und er spielt genauso, wie man sich das vorgestellt hat. Endlich gereboundet, das macht er normalerweise nicht. Und dann waren 18 hinten. Es sah aus, als würden die Lakers durch das Spiel cruisen und dann war es echt interessant. Aber weder Ingram noch Zion Williamson auf dem Feld in den letzten, wie gesagt, 3 oder respektive 10 Minuten. Und trotzdem war es eine enge Kiste.
Ja, aber nochmal, du sagst es.
jetzt ich, nicht vorstellbar, die erste Runde in den NBA-Playoffs, die ja für mich, ich habe zwei Kinder, ich liebe die NBA, aber eigentlich kann ich nur live die erste Runde gucken, weil dann noch so humane Zeiten um die Ecke kommen, plus EuroLeague-Playoffs. Das ist, das könnte wirklich so, das könnten die schönsten 10, 14 Basketballtage, glaube ich, des Kalenders sein. Ich bin mir nicht sicher, safe. Aber ich glaube, das sind sie.
Das, die Pelicans, mal gucken, ob sie den Zion jetzt, also die Tendenz ist eher, er wird nicht fit für dieses Spiel, ja, in Platz 8, was sie jetzt haben.
No way, keine Chance. Wenn du rausgehst, einfach irgendwie, er muss irgendwie was poppen gehabt, also du hast nichts erkennbar in den Aufnahmen, es ist quasi ohne Fremdverschulden, er macht eine Bewegung und dreht sich um, ist sofort sicher, er testet nicht, sondern sagt sofort, nein, ich muss raus, geht sofort in die Kabine, nicht mehr gesehen, das heißt auf jeden Fall irgendwo was Muskuläres, ja. Und dann spielt er auch nicht in zwei Tagen wieder.
Und die spielen gegen Sacramento, die schlagen in diesem Spiel 9. gegen 10. Golden State. Es ist schon, also in zweierlei Hinsicht einfach, also Playoffs ohne Steph Curry sind einfach nicht so geil wie Playoffs mit Steph Curry. Ne? Also das muss man ja einfach mal so sagen, wie es ist, oder?
Ja, ich habe auch schon wie gesagt, ich habe den Wechsel von Kevin Durant nie verziehen, der ganzen Franchise. Da habe ich auch dann keinen Unterschied, nicht differenziert. Also da habe ich alle in einen Sack geworfen. Und ich war einfach wütend, dass mir quasi die Spannung genommen wurde, auch wenn Houston ja wirklich unglaublich ehrenhaft in meinem Spiel 7 forciert hat. Trotzdem war mir das eine Übermacht, deswegen war ich natürlich immer gegen sie. Sowas bröckeln sehen, also befriedigt manchmal so ein bisschen was Schlechtes in mir, nur diese Klay-Thompson-Geschichte ist wirklich furchtbar. Hart für mich zu ertragen. Ja. Das ist jemanden, wenn du mich die letzten 10 Jahre gefragt hättest, gibt es einen Spieler, den du mit 50 noch hinstellen kannst, der immer noch den prettiesten Jumper, der immer noch quasi hoch und runter laufen kann, vielleicht sogar noch einen Mann mal vor sich halten kann und zu dir 12 macht, dann wäre es Klay Thompson gewesen. Das war für mich so balanciert, der Wurf, die Beinarbeit, das Handgelenk, das Confidence, das war einfach, hat darauf seine Rolle kleiner gemacht, wenn er musste, und ihn so leiden zu sehen und wirklich so Verunsicherung zu sehen in seinen Augen. Und jetzt war er wieder in einem Do-or-Die-Spiel oder einem Play-In-Spiel 0 von 10 aus dem Feld mit 0 Punkten, kassiert natürlich von der ganzen Welt, ist in einer unsicheren Vertragssituation, also wer weiß, vielleicht ist es jetzt wirklich das Ende davon, und das wäre wirklich ein Ende natürlich, das dem Ganzen niemals gerecht wird. Dann hast du noch Chris Paul drin, der ist immer noch versucht in seinem 19. Jahr, auch gescheitert. Ja, das ist schon irgendwie eine Mixtur, die unwürdig ist für alle Beteiligten.
Immerhin, Draymond hat das Spiel beendet. Das kann man ja auch nochmal an dieser Stelle positiv erwähnen. Also Golden State raus, die Lakers gegen Denver. Heute Nacht die Play-In-Spiele im Osten. Sixers gegen Heat und Bulls gegen Hawks. Und dann haben wir natürlich, das ist ja ganz, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der NBA-Playoffs 5 Deutsche mit dabei. Ja. Wir haben die Wagner Boys gegen Cleveland. Und du hast mir den Screenshot von einem fantastischen Tweet geschickt. Bezugnahme Mo Wagner, wo irgendwie, ich habe so das Gefühl, der Durchschnittsamerikaner kann mit diesem irren Deutschen nichts anfangen. Der weiß nicht, was da auf ihn zukommt.
Ja, es gibt so, da hat jemand einfach Instinkt bewiesen. Irgend so ein Holger im Internet hat halt einfach nur ein Screenshot, ein Foto von Mo Wagner gepostet, wo er seinen kleinen Schnörres hat und die Crazy Eyes, und stand einfach drunter. Wir wissen doch alle, dass dieser Typ in seiner ersten Playoff irgendwie so in seiner ersten Playoff-Erfahrung durchdrehen wird, und genau so ist es, ja. Ich glaube, das ist ja das, was wir so lieben an ihm, dass er unter deine Haut kommt, dass er das liebt, unter deine Haut zu kommen, dass die Art zu spielen natürlich da auch wirklich dazu einlädt. Auch die Theatralik, die Schreie ins Publikum, der Hustle, aber auch so diese ganze Mixtur. Und ich freue mich wirklich so, dass sie eine gewinnbare Playoff-Serie haben. Natürlich noch doppelt interessant. Cleveland scheint ja auch tatsächlich quasi extra verloren zu haben, um Orlando zu spielen. Also sie haben sich sie ausgesucht, haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, was das nochmal für eine Power bringen kann. Und dann so ein übermotivierter, wilder Haufen mit wenig Playoff-Erfahrung in Orlando, was da jetzt wirklich organisch zusammengewachsen ist, wie gesagt, mit Suggs und Mo Wagner. Und Mo Wagner, der wird einfach gut dafür sein, sich ein paar Mal fehl zu verhalten. Ja. Da freue ich mich drauf.
The crazy, crazy German unterwegs. Dann haben wir das deutsch-deutsche Duell. Theis mit den Clippers gegen Kleber mit den Mavs. Und wir haben natürlich Isaiah Hartenstein, den wir auch nicht vergessen wollen. Die Knicks sind einfach mal als Zweiter im Osten jetzt über die Ziellinie gegangen und treffen dann jetzt eben auf die 7. Das wären entweder Philly oder die Heat. Also 5 deutsche Spieler in den NBA-Playoffs. Wir kennen sie alle gut aus der Nationalmannschaft. Hartenstein lernen wir vielleicht noch mal ein bisschen besser in der Nationalmannschaft auch noch mal kennen. Ach, du hast recht. Es sind so diese Festtage. Mann,
die erste Serie, die erste Runde wird vogelwild. Allein wenn du den Westen anguckst, es ist ja fast im Osten auch so, dadurch, dass Philly jetzt mit Embiid zurückbekommen hat, dadurch jetzt, glaube ich, 8 in Folge gewonnen. Die Saison wirkte ja schon abgeschrieben. Das heißt, du hast da jetzt auch alles so ein bisschen verschoben die tabellarische Situation ist einfach eigentlich nicht, spiegelt nicht das wider, was es sollte. Du hast Miami, im Idealfall hast du Miami auf 8 und Philly auf 7. Im Westen ist es sowieso quasi egal, dass du nur Denver sticht für mich dann ein Stück raus, aber du hast halt irgendwie Minnesota ist auch angreifbar. Du hast überall irgendwie gefährliche Situationen und dann, dass du noch deutsche Spieler dazu hast, Franz Wagner zu sehen. Ich hoffe, der Knoten platzt für ihn so ein bisschen von der Dreierlinie. Aber das wird ein Fest, wie gesagt, und trotzdem kriegt man ein bisschen Schlaf. Die verrückten NBA-Heads, die nicht, die müssen das, glaube ich, wirklich sich komplett dann reinstellen, aber das ist ihr Problem.
Wo wir gerade bei der Nationalmannschaft sind, ich weiß gar nicht, ob es alle mitbekommen haben, es gibt zum ersten Mal in der Geschichte des DBB eine Woche vor Olympia einen Doubleheader, wo also in Berlin in der Uber-Arena die Basketballerinnen und die Basketballer spielen. Erst die Frauen gegen Nigeria, dann die Männer gegen Japan. Und weißt du, was das Schöne ist? Gibt's kostenlos für alle zu sehen bei Magenta Sport.
Hör auf.
Nee. Ja, sicher. Wir haben dann dazu auch noch
Geber.
Übrigens
die Chefs von Magenta und wer auch immer dafür verantwortlich ist, die sind auch wirklich einfach Geber. Die wollen auch so gesellschaftlich was bewegen und da applaudiere ich einfach. Das finde ich großartig. Vielen Dank.
Danach geht es für beide dann zur letzten Generalprobe nach London, wo man nochmal jeweils auf die USA trifft. Wir haben im Übrigen auch die Herren dann in beiden Spielen gegen Frankreich, 6. und 8. Juli, einmal in Köln in der Lanxess Arena und dann einmal in Frankreich, auch kostenlos zu sehen bei uns. Unser Basketball-Sommer bei Magenta Sport, der wird es in sich haben. Eventuell kommt vielleicht sogar noch ein bisschen was dazu. Müssen wir mal gucken. Also das wird das nur mal an dieser Stelle. Und es ist halt einfach, also wir haben ja immer wieder Shoutouts gegeben an Lisa Tomatis, an die Mädels. Wir hatten Marie Gülich hier. Das in Kombination einfach mal so ein Event mit beiden Teams hintereinander zu haben, ist halt einfach geil, ne?
Das ist verrückt, Team. Einfach eine Stunde Unterschied, hoffentlich komprimieren die das so ein bisschen oder weiß man das schon? Ist das so ein ganzer
17,
Tag?
15 und 20.
Was passiert da? Ja,
17, 15 und 20
Beide
Uhr.
Beide Gegner stehen schon?
Ja, Nigeria und für die Männer Japan.
Och, und dann auch was noch solche Top-Begegnungen. Das ist schöner, könnte es nicht sein.
Du kleiner Zyniker wieder. Also, wir freuen uns auf diesen Basketball-Sommer dann auch bei uns bei Magenta Sport, der ja nun auch immer konkreter wird, weil das US-Roster, was dann die Generalprobe für die Männer wird, steht fest. Ich lese einfach mal vor.
Aber steht es jetzt mit 12? Und ich habe immer nur gelesen, 11 von 12 sind bekannt gegeben.
Ja, der 12. ist jetzt auch eingeloggt. Ziemlich sicher, zumindest viele Quellen, dass es Kawhi Leonard werden wird. Das soll Nummer 12 werden. Und dann haben wir Kawhi Leonard, LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Joel Embiid. Ja, nicht vergessen, Joel Embiid, Team USA. Jason Tatum, Devin Booker, Jrue Holiday, Anthony Davis, Anthony Edwards, Bam Adebayo und Tyrese Halliburton. Also nur zwei von der WM übrig geblieben mit Halliburton und Edwards. Und dazu haben sich mal ein bisschen was mit dem Casher eingefangen.
Gib mir mal kurz die erste 5. Was ist das? Curry, Tatum, ja. LeBron, altehrwürdig, Davis und ich hab's nicht vor mir. Sag mir, wen stellst du aus?
Embiid musst du ja auf.
Ah, okay, Embiid auf der 5. Spielen sie doppelgroß. Also das heißt, wir haben Dennis gegen Curry auf der 1.
Mhm.
Das ist ein Wash. Also Fieber Dennis mit Curry ist
ja.
Egalité.
Den rasierter.
Obst Tatum.
Mhm.
Ja.
Oh, du hast.
Ist auch knapp. Wen haben wir auf der 3? Dann Franz. Franz LeBron.
Franz LeBron.
Also, wie gesagt, Fieber trifft auch deinen Dreier, dann ist Franz LeBron, ist keine Frage.
Mhm. So, und wie bauen wir es denn jetzt auf groß bei denen? Sie haben halt auch noch KD, ne? Da rumlaufen.
Davor hätte ich den Respekt. KD auf der 4. Ja, das ist. Ja, vielleicht aber mit Bonga dann oder so. Dann spielen wir mit Bonga auf der 4 und Theis auf der 5. Theis Embiid ist. Ja, Tendenz eher Embiid. Aber ich weiß es nicht. Also, das sieht jetzt erstmal imposant aus, aber am Ende haben sie eine 5. Ich habe mich fast verschluckt, als ich das gesehen habe.
Weißt du, wer auch imposant aussieht? Wir machen einen Haken, vielleicht kommen wir nachher nochmal zum US-Roster zurück. Denn erstmal, wie sich das in diesem Podcast gehört, Günni, als wir unsere letzte Gästin hatten, haben wir es auch so gemacht. Gilt es, das hier zu machen. Für Thomas Isalo, der uns jetzt hier beehrt. Thomas, können wir überhaupt noch Deutsch miteinander reden oder hast du das schon verlernt in Frankreich?
Ich hoffe, dass wir können erst auf Deutsch machen. Mal sehen.
Ja, und wenn wir ganz tief reingehen gleich, dann flippen wir um ins Englisch. Das ist überhaupt kein Problem. Also schön, dass du uns hier beehrst und der Applaus, Ehre wem Ehre gebührt. Herzlichen Glückwunsch. Erst die Champions League letztes Jahr mit Bonn abgefiedelt und jetzt zu Paris gegangen und einfach mal direkt gedacht, ach komm, so internationaler Wettbewerb gewinnen macht schon Spaß. Und den Eurocup gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch von uns beiden. Und die wichtigste Frage, bevor wir gleich All Things Basketball gehen, ist Thomas Isalo, kann Thomas Isalo gut feiern?
Ja, zuerst vielen Dank für die Glückwünsche. Es war ein unglaublicher Moment natürlich und wir hatten große Ambitionen und es zu erreichen war etwas Besonderes und darum haben wir auch sehr, sehr schön gefeiert, weil wir hatten ein bisschen mehr Zeit als letztes Jahr nach dem Champions League Sieg. Dann war die sehr knapp, unser Programm vor den Playoffs. Wir waren dann Sonntag gespielt und dann Mittwoch hat es schon begonnen mit der Serie gegen Chemnitz. Aber dieses Mal hatten wir so zwei freie Tage auch und es war sehr schön. Wir haben es nicht nur mit der Mannschaft, sondern auch mit allen Mitarbeitern von unserem Club waren auch dabei und wir hatten einen sehr schönen Abend. War eine gute Zeit.
Helfen sollen, was da jetzt gleich passiert, dann einfach mal so ein bisschen deutsche Spezialworte reingeworfen.
Es war nie unser so Geheimwaffe oder so etwas überraschend zu machen, sondern okay. die anderen Mannschaften, die wissen ganz genau, was wir machen, wir haben One-Up, das ist unser Iverson-Cut into Wing-Ball-Screen und Top-Ball-Screen und wir haben über dieses Thema gestern mit TJ gesprochen, dass die immer die Spieler von der anderen Mannschaft, die sagen zu dem Assistant-Coach, okay, was ist One-Up und das ist das und dann TJ sagt, okay, wir machen das und das, aber ihr habt keine Chance, es zu stoppen, weil wir finden immer eine Antwort und darum brauchen wir nicht so viel Deutsch, aber wir haben sehr viele Sprachen. Wir haben einen Adrian Kovacs, der Assistant Trainer, der hat jetzt 3 Jahre mit mir gearbeitet. Er spricht sehr gut Spanisch, auch mit Adrian Riza Spanisch und mit Seba. Und die haben die spanische Teil und dann haben wir natürlich die viele Französen und dann die Deutschen und auch 2 finnische Leute. So. Wir sind eine sehr internationale Mannschaft und manchmal, wenn ich meistens im Training, wenn ich when I want to make a point, dann spreche ich mit einer anderen Sprache, zum Beispiel mit Leon auf Deutsch und dann versteht er sehr gut.
Ja, weißt du eigentlich, dass das Pair, der trägt diese Hemden normalerweise nicht in seiner Freizeit, wenn du ihn da jetzt so siehst. Der ist gerade ungelogen auf Bali. Der bei dem ist schon fast nachts und er hat sich aber natürlich okay. Das nicht nehmen lassen wollen, weil du bist ja jetzt in Frankreich, du hast da genug zu tun, du wirst jetzt nicht in unseren Podcast reinhören, aber wir haben schon ein bisschen, wir haben das ganz sehr verfolgt, was ihr da macht mit Paris und okay. Pair war auch, ne Günni, du warst voll des Lobes. Wir wollen ihn jetzt nicht zu überschütten, aber es war schon, wir waren schon.
Also erstmal, ich bin nicht nur auf Bali, sondern ich bin auf einer Hochzeit quasi gerade auf Bali. Die musste ich eine Stunde unterbrechen, weil unsere Produzenten haben gesagt, wir haben die Chance, den besten finnischen Trainer aller Zeiten zu bekommen. Dann dachte ich, weiß nicht, ob Detman, haben wir Detman? Und dann war es, nein, wir haben Isero. Also ich habe wirklich selten wir hatten glaube ich noch keinen Gast, wo ich so viele Fragen habe. Ich habe das versucht runterzukochen, weil wir natürlich das folgen und deine Arbeit ist auf jeden Fall spannend. Es hat eine gewisse Einzigartigkeit. Und du hast gerade eine Offenheit angesprochen, dass es quasi, ihr sprecht und es gibt keine Geheimnisse. ich weiß von vielen jungen Trainern, dass du sehr accessible bist, also dass du dich darüber freust, mit jungen Trainern auszutauschen. Es gibt quasi, es wirkt so, als würdest du keine Geheimnisse zurückgehalten. Das ist eine deutsche Art, ja, aber ich frage mich, machst du das, weil du das Gefühl hast, ist dir egal, ob dich jemand kopieren wird, oder weil du sagst, es gibt Sachen, die kannst du nicht kopieren, auch wenn du weißt, was One-Up ist oder was Tagging-Up ist oder was auch immer, sondern ich habe was, was du nicht kopieren kannst.
Es hat viele Dimensionen, das denke ich. Zuerst habe ich sehr viel von Basketball bekommen und von anderen Coaches. Ich hab die anderen Coaches studiert von YouTube, aber auch Clinics und Spieler, und ich hatte das Gefühl, dass es ist auch meine Aufgabe, das jetzt to pay it forward auch, und das ist eine Sache. Ich auch, wenn ich war in Deutschland, ich hatte das Gefühl, dass es war sehr wichtig, dass wir zusammenarbeiten für eine bessere Zukunft für deutsche Basketball, und dass ich bin ein Teil von dieser Puzzle, und die waren die eine Dimension. Dann eine andere ist natürlich, wir denken, dass es ist nicht so viel über was wir machen, sondern wie wir es machen. Mhm. Und dass die anderen können es nicht kopieren, weil die haben nicht unsere Spieler oder und unsere Staff, und die müssen die eigene Weg finden. Vielleicht bekommen die einzige Ideen, aber wir denken auch anders an unser System. Es ist wie ein Virus, so dass wenn wir etwas sehen und es uns Probleme gibt, dann macht es uns stärker, wenn wir die Lösung finden. Does it make sense? Mhm. Dass wir verändern nicht die Sachen so viel, und wir wollen immer eine Antwort finden. Und dann denken wir, okay, die Herausforderungen, die machen uns stärker, sondern mit einem Variant, zum Beispiel mit einem Virus. Mhm. Und dann sind wir vorbereitet für diese Variante, und dann sind wir noch stärker. Und das haben wir versucht, und natürlich eine Sache ist, dass die Solidarität. Ich war auch ein junger Coach, und ich finde, es war immer sehr, sehr toll oder wertvoll, wenn jemand hat mich geholfen. Und ich sage immer, dass es, du brauchst drei Sachen, erfolgreich zu sein, und eines natürlich Talent und eines Glück, aber dann brauchst du sehr viel Effort auch. Und ich hatte zum Beispiel unglaublich Glück, dann in Karlsheim diesen Job zu bekommen mit mein CV. Es war ein großer Glücksfall, und ich habe nie vergessen, dass zum Beispiel Gordy Herbert und Klaus Pervers, die haben mich sehr viel geholfen. Weil ich habe für Gordy früher gespielt, und dann habe ich mit Klaus sehr viel über unsere Gegner gesprochen, und weil es war eine komplett neue Umwelt für mich und eine sehr große Herausforderung, und darum habe ich auch hatte immer dieses Gefühl, dass okay, ich muss es auch pay forward auch für die anderen.
Ich muss jetzt nochmal reingrätschen, Benny. Du sagst, am Anfang war viel Glück. Ich habe lange diskutiert mit jemandem mal darüber, was wir glauben, was deine größte Stärke ist. Also, dass wir, ich weiß, du wirst jetzt wahrscheinlich sehr humilde auftreten, aber der Aufstieg ist ja offensichtlich objektiv betrachtet auch nicht normal. Der ist außergewöhnlich. Von Crailsheim vor, was weiß ich, 5 Jahren in der zweiten Liga zu EuroLeague und noch Titel dazwischen gewinnen. Wenn du sagen müsstest, was glaubst du, was... Niemand spricht gerne über seine eigenen Stärken, aber was ist das Besonderste, was du hast? Ist es Leadership? Ist es Recruiting? Ist es ein Gefühl für Komposition von Persönlichkeiten? Ist es eine Energie, das im Training quasi umzusetzen, was ich glaube ich sehr unterschätzt ist? Was würdest du sagen?
Ich denke vielleicht, das ist die Verständnis über die the big picture. Mhm. Das und wie viele Sachen richtig gehen müssen, erfolgreich zu sein. Und aber die größte Stärke, würde ich sagen, dass ich kann die richtige Richtung sehen und in mein Kopf sehen und dann for one reason or the other, so far the club and the players, they have followed in this direction. Und das ist immer die wichtigste. Du weißt das als Spieler, dass eine schlechte Idee gut gemacht ist besser als eine gute Idee schlecht gemacht. Und wir sagen immer, wir haben keine großen Geheimnisse. Wir müssen nur wissen, was unser Job sind. Und das ist natürlich mein größter Job. Es sozusagen, dass alle anderen die Jobs machen. Und das denke ich, dass wir haben sehr gut gemacht. Das bringt mit sehr viel Clarity von Rollen. Und dann kannst du auch dann kannst du Disziplin haben. Aber die Ettore Messina hat gesagt, so vielleicht 15 Jahre vorher, hat gesagt, dass die klaren Ideen sind wichtiger als Disziplin. Und ich habe es verstanden, weil ohne klare Ideen kannst du keine Disziplin haben. Weil wenn die Leute wissen nicht, was die Jobs sind oder was die Rollen sind, ist es sehr schwierig, dann Disziplin zu haben. Und das ist etwas, das wir wollen nicht so Geniuses sein, sondern wir wollen nur, jeder muss seinen eigenen Job sehr, sehr gut machen. Es ist, wir sagen immer einfach, aber nicht leicht.
Ja, ich würde nur mal als Beispiel, wir haben gegen Bonn gespielt, ich glaube im ersten Saisonspiel auswärts, und wir haben 30 oder 31 offensiv über uns abgegeben. Und da war 32. Klar, okay. Ja, zwei. Okay. Ich glaube, Bonn hat 30 von der Dreilinie geschossen und trotzdem gewonnen am Ende mit einem Run. So, und dann war klar, okay, was machen sie? Sie machen dieses Tagging Up, diese Form von Offensivrebound, das ist ein bisschen neu, das kennen wir nicht in Deutschland, das funktioniert. Im nächsten Jahr unter Jaka Lakovic, der ja einer der intelligentesten Basketballmenschen ist, die ich kenne. Also ich habe mit vielen Leuten schon mit Basketball gesprochen, und wenn du Jaka sprichst, er sieht nicht Montagmorgen im Video, was passierte, sondern er sieht so im Spiel wirklich, er weiß, er ist für mich, nochmal, er ist unglaublich. Aber er hat gesagt, wir wollen auch abtaggen, wir machen das Gleiche. Nächstes Jahr, die Saison geht los, ist die Copycat League, und wir starten damit, und wir müssen das lernen, und wir müssen das lernen, und du musst es jeden Tag reingrinden, und du musst es ist halt nervig, du musst unterbrechen, du musst sagen, und du musst jeden Morgen wieder aufstehen und sagen, nein, wenn einer zurückläuft nach dem Wurf, es ist nicht richtig, du musst wieder stoppen, du musst es machen. Und da ist mir so aufgefallen, wie viel Energie das kostet, wenn du sowas umstellen willst, weil du jeden Tag das machen musst. Und du kannst nicht das Montag, Dienstag sagen, Mittwoch sagst du es nicht mehr, Donnerstag macht es keiner mehr. So, du musst es machen. Und wir haben es, auch ein Jaka hat es nicht geschafft, und wir haben nach 3-4 Monaten ist es rausgefisselt, dann war es einfach weg. Wir haben es nicht mehr gemacht. Und da war mir auch nochmal so, ja, wie du sagst, es ist vielleicht einfach, es ist eine klare Regel, du musst das und das machen, aber das durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass du das über Jahre oder Monate, dass du das durchziehst, das kostet einfach einen hohen Preis. Und wenn du den Preis nicht zahlen möchtest, dann kannst du auch einfach nicht irgendwo das kopieren oder klauen aus einem Buch und das umsetzen. Also das war wirklich eindrücklich.
Ja, es ist genau so. Und das auf der anderen Seite ist, dass, weil du musst es jeden Tag trainieren und immer ins jeden Drill integrieren, zum Beispiel diese Tagging Up, kannst du nicht so viele Sachen dann machen. Und das ist im Gegenteil zu anderen Systemen. Wir haben wenige Varianten von Sachen und das ist der Balance, dass jeder Trainer finden muss. Zwischen, okay, haben wir ein Base-Defense zum Beispiel oder verschiedene Verteidigungen, dass wir wechseln können. Und wir sind ganz in der anderen Ende von diesem Kontinuum. Darum können wir nur, wir trainieren die wichtigsten Sachen sehr viel und die anderen Sachen sehr wenig. Und es ist Es hat für uns funktioniert, aber ich kann auch andere Systeme sehr gut verstehen, weil meiner Meinung nach kann man erfolgreich Basketball kann man in viele verschiedene so Stilen spielen. Das denke ich. Es geht nicht über die Ideen, es geht über die Aktionen und wie gut wir machen die Sachen, die wir jeden Tag trainieren.
Du bist ja noch ein junger Coach. Glaubst du, dass in 10 Jahren du deine Mannschaft anderem Basketball spielt als jetzt? Also muss man sich als Coach auch immer mal irgendwann mal neu erfinden?
Ich hoffe so. Ich habe gesagt, es ist noch 9 Tage und dann in 2014 habe ich am 26. April habe ich mein letztes Spiel gespielt als ein Spieler. Mhm. Also es kommt in 10 Tagen wird es 10 Jahre als ein Coach und ich habe gesagt am ersten Tage, dass wenn ich in 5 Jahren nicht zurückblickst und sagt, oh yeah, das war nicht so gut ein Job gemacht, dann ist etwas falsch gegangen. Und ich habe immer das Gefühl, dass jemand kommt, es kommt noch jüngere Trainer, es gibt schon viele in Frankreich und Deutschland und die haben bessere Ideen, die arbeiten mehr und ich habe auch immer diese, ich würde nicht sagen Angst, aber ein bisschen paranoid über das, dass wir müssen entwickeln, wie auch die Spieler. Es war auch in meiner Karriere, war ich am Anfang so ein 2-1 und dann kommt die Ära mit viel mehr Ballscreens und Ballhandling und dann am Ende war ich ein 3-4, weil das Spiel hat auch entwickelt und darum müssen die Coaches und ich habe so viel Respekt und Admiration, zum Beispiel zu Željko Obradović oder Greg Popovic, weil die haben zusammen mit den Zeiten die Spielstil auch verändert und neue Competitive Advantages gefunden. Und das ist auch unser Goal, aber es kommt. Es ist mehr organisch, als man denkt, denke ich, weil die sind immer, unsere beste Sachen waren immer Lösungen zu Problemen, die wir haben, oder dass eine andere Mannschaft hat uns gegeben.
So zum Beispiel das größte Spiel für dich nächstes Jahr? Jelko in Partizan? Ist das, wenn du an die Euroleague denkst, wenn du nächstes Jahr denkst, so ist das das Highlight oder was?
Gehen wir mal davon aus, dass Partizan dann auch dabei ist, aber Paris ist es auf jeden Fall.
Also, ja. Nein, das würde ich nicht sagen. Die erste Spiel ist die wichtigste und dann ist die zweite Spiel nach dem und das ist ein unser, ich weiß, das ist ein Klischee, es ist ein komplett Klischee und es sounds dumb, aber so ist es. Dass wir haben immer 100% Fokus an die nächste, nur an das nächste Spiel und sagen, dass die beste Long-Term Strategy ist, to prepare well in the short term.
Und also, du hast ja gespielt. Ich war nur Spieler, ich war kein Trainer. Gibt es sowas wie, denn okay, jedes Spiel erstmal in der regulären Saison ist jedes Spiel das Wichtigste, eine Playoff-Serie? Hast du da, also gibt es da nicht einen besonderen Reiz, okay, gegen den Coach mal 5 Spiele, Mano a Mano, du gewinnst 1, ich adaptiere, ich gewinne 1, so richtig sich ein paar Wochen hinzugeben. Hast du da einen Lieblingsgegner oder ist es, was weiß ich, Ivanovic oder Jelko oder keine Ahnung?
Die waren sehr schwierige Serien gegen Bayern. Andrea Tindieri. Er hatte für jeden neues Spiel hat er eine neue Variante und du musstest echt denken, okay, wie können wir einen Schritt weitergehen schon in Vorbereitung und wer macht die Adjustments zuerst und ich denke, dass Playoff und reguläre Saison Basketball ein bisschen anders ist, weil in der regulären Saison ist es sehr wichtig, eine stabile Basis zu haben, die gleiche Rotation, die Base Defense, was machen wir? Und dann für in Playoffs musst du super schnell reagieren, preferably schon vor dem ersten Spiel hast du etwas und das ist eine komplett neue Welt. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir hatten unsere Spieler und wir als Coaches hatten diese Erfahrungen von den früheren Jahren, zum Beispiel gegen die so sehr starke Coaches wie Rodrigo oder Pedro oder Trinchieri zu spielen, gegen die zu spielen in Playoffs und das hat uns sehr viel geholfen. Wir haben sehr viel gelernt und jetzt haben wir auch mit dieser Erfahrung waren wir immer sehr stark mit diesen Adjustments, auch nicht nur in Eurocup, wo der System, Playoff System ist sehr schwierig. Wir hatten nur ein Spiel gegen Badalona, eine sehr starke Mannschaft. Dann Best of 3 in beide Semifinalen und Finalen. Und das ist jedes Spiel ist sehr schwer zu planen, weil es ist so wertvoll. Es ist ein bisschen anders in einer 5-Game-Series. Du kannst das noch nach 2-0 kannst du zurückkommen, aber das hat uns sehr viel geholfen. Wir haben Erfahrungen von diesen Situationen, auch von letztes Jahr, von Champions League Final Four und dieses Jahr in die Leaders Cup, wo wir haben Saint-Quentin, Monaco und Nanterre gewonnen. Und das ist etwas, das freut uns, dass wir haben einen jungen Core in unserer Mannschaft, aber die sind schon sehr erfahren, auch als Coaches und besonders als Spieler. Und das hilft uns in diesen Momenten auch.
Kann TJ Shorts genauso dominieren in der Euroleague wie bislang in allen anderen europäischen Wettbewerben? Weil wir haben darüber, Per, wir haben auch letztens mal darüber diskutiert. Ne? Es ist natürlich nochmal ein Step nach oben auf dem höchsten europäischen Level. Aber er wirkt in deinem System ja einfach unstoppable.
Ja, ich denke, es niemand erwartet, dass TJ jetzt komplett Euroleague dominiert. Sondern aber für uns ist er ein...
Niemand oder erwartet TJ das?
Vielleicht TJ, aber er ist besonders. Er ist ganz besonders. Erst als ein Mensch, dann als ein Teammate und dann als ein Spieler. Und ein unglaubliche Persönlichkeit und jemand, der immer vorbereitet ist für diese neue Herausforderungen. Und für uns natürlich ein komplett Schlüsselspieler. Auch nächste Saison und wir freuen uns über diese Möglichkeit weiterzugehen, weil es gibt natürlich Interesse von Euroleague, von anderen Mannschaften nach die zwei Jahren auch, aber es ist sehr gut für uns, dass wir haben Kontinuität in der wichtigsten Rolle in unserer Mannschaft und das ist die Hauptcreator oder Point Guard Position aber ich würde nie sagen, dass TJ etwas er schafft das nicht, weil er hat immer so, he proves, always proves the doubters.
Ja, ich meine, wir fühlen uns fast dumm, darüber zu diskutieren. Wir wissen, wir werden darüber diskutieren, wir werden sagen, oh, er schießt aber nur 28% von der Dreierlinie. Und wir halten die Euroleague natürlich, wir sind quasi ein Euroleague-Podcast, wir setzen sie vielleicht auch zu Recht auf ein Podest. Ich würde sagen, vor dem Sieg von dem Titel hätten wir über dich genauso diskutiert. Wir hätten gesagt, Lisalo mit seinem System, er trainiert so viel. Wenn du europäisch spielst, kannst du überhaupt so viel trainieren? Funktioniert dann das Ganze? Ich glaube, die Diskussion werden wir gar nicht aufmachen. Über TJ werden wir ein bisschen diskutieren. Über den Rest hätte ich eine Frage an dich. Hast du Sorge oder glaubst du, es gibt eine Gefahr, dass du nach du hast ein Core in Bonn und du nimmst viel, es wirkt so, du nimmst viele Spieler mit und es funktioniert wieder. Aber irgendwo gibt es vielleicht auch eine Ceiling, wie weit Spieler gehen können? Oder hast du Angst davor, dass du sagst, du bist vielleicht zu emotionally attached zu deinem Core oder du siehst vielleicht, du hast jetzt gewonnen, ihr seid durch viel durchgegangen, ihr habt viel mitgemacht. Oder bist du ein bisschen Belichick? Okay, du, der und der Individuum bis hierhin und dann ist Schluss? Oder wie sieht das nächstes Jahr aus? Sehen wir quasi wieder Paris, sie kennen die 8, 9 Spieler und sie dominieren die Euroleague, oder gibt es ein bisschen mehr Wechsel?
Es hängt ab an viele Faktoren. Ich denke, dass wir haben ein sehr starker Core in der Mannschaft. Mhm. Und das ist etwas, das wir wollen nicht die throw the baby out with the bathwater, sozusagen. Yeah. Dass wir wissen, dass unsere Kultur, unsere Togetherness ist ein großer Teil von unserem Erfolg. Und auch die Trust zwischen die Leute. Und das ist etwas, das du kannst nicht so, you can't buy it with money. Mhm. Und dann an anderer Seite, wie du gesagt hast, dass die Euroleague ist ein komplett anderer Wettbewerb. Dass die Spieler sind sehr groß, die sind athletisch, die Coaches sind sehr, sehr gut, und auch die haben viel Erfahrung. Die Mannschaften sind meistens viel älter als unsere Mannschaft. Wir waren die zweitjüngste Mannschaft in der ganzen Eurocup nach Sturm. Ja. Und wir waren auch die jüngste Champion in BCL alle Zeit, letztes Jahr. So, wir haben einen jungen Core und die haben zusammen, die können auch zusammen gewachsen, oder ist das die richtige Wort? Weiß ich nicht.
Ja,
und,
ja, ja.
Und darum denken, dass wir haben noch Potenzial da. Und dann der andere Seite ist, wie finden wir, was sind die Schwerpunkte, wo müssen wir stärker sein, in welche Kategorien, so dass wir bringen die Positive von dieser Mannschaft, aber auch, dass wir können es noch stärker machen in diesen neuen Kontext von Euroleague. Und ich denke, zum Beispiel mit dieser Kader kannst du nicht ins Euroleague gehen, mit unserem Stil. Wir haben momentan so 13 Spieler. Wir brauchen 15 Spieler für diese Kader und für unser Spielstil. Und dann ist die noch, viele Sachen sind offen, zum Beispiel mit unserem Budget, weil wir wissen noch nicht, okay, was es genau ist. Und das macht die Planung natürlich, da gibt es nicht Unsicherheit, sondern ein bisschen, es ist still ein bisschen cloudy, in welche Richtung wir gehen müssen. Aber es ist ein sehr, sehr komplex Herausforderung. Und ich finde, ich habe mit einem Freund gesprochen, ich war immer ein Kind, der hat lieber die Legos aufgebaut, als mit die Legos gespielt. Und das ist auch für mich die Sommer und die Sommerzeit und der Roster Building ist ein sehr interessantes, so ein Intellectual Challenge auch. Wie können wir es machen, weil wir wissen, okay, wir sind wir haben ein Mini-Budget für Euroleague, und wie können wir es jetzt machen, weil wir haben es schon.
Da hörst du dich schon an wie ein erfahrener Euroleague-Coach. Wir haben ein kleines Budget. Wie sollen wir das machen? Du bist schon angekommen. Gratulation. Ja, sorry, ich wollte nicht.
Aber ich denke, du musst diese Mindset auch haben, dass wir müssen fast alles optimisieren aber es ist ein sehr schöne Herausforderung. Ich freue mich, diese positive Probleme zu haben, weil es ist einzigartig. Ich habe lange gewartet für diese Möglichkeit. Ich weiß, unsere Spieler sind sehr, sehr stolz und auch excited, aber wir müssen auch diese Saison noch gut beenden. Wir haben noch 2 Monate hoffentlich.
Ihr seid ein sehr interessantes Projekt. Ich habe genau hingehört, am Freitag war ja live zu sehen bei uns bei Magenta Sport, das Eurocup-Finale, das Entscheidende, was du gesagt hast, nachdem ihr gewonnen hattet. Und zwar hast du gesagt, also du hast in einem der ersten Sätze sofort gesagt, dass es unglaublich ist, ich glaube ungefähr war das Zitat, im ersten Jahr die High Ambitions dieses Clubs sofort zu erfüllen. Und da habe ich mir sofort gedacht, ist das der größte Unterschied auch in der Gefühlswelt für dich, jetzt wo du zu Paris gekommen bist? Also von außen betrachtet wird der Club nächstes Jahr ja nicht zufrieden sein, wenn ihr Vorletzter werdet oder was auch immer, sondern du hast das Budget angesprochen, aber es ist ja schon ein ambitionierter Club. Also hast du auch diesen, ich fand das so bemerkenswert, dass du das sofort gesagt hast. Also hast du auch diesen Druck gespürt, dass du idealerweise im ersten Jahr schon auch erfolgreich sein solltest mit diesem Projekt?
Nein, viele Leute haben mich gefragt, ob ich sehr viel Stress oder Druck hatte in diesem Jahr. Und es war nicht so. Es war nicht, okay. nicht mehr als in Kreuzheim oder in Bonn. Die größte Unterschied zwischen die Champions League-Titel und hier die Eurocup-Titel war, dass wir waren ein kompletter Außenseiter. In Champions League. Und wir haben mit House Money gespielt in diesem Wettbewerb. Und es war ein Traumsaison. Wir haben fast alles erreicht und wir könnten nur genießen. Aber hier war auch ganz klar, dass okay, wir bekommen kein Wildcard. Das war, ich weiß nicht, wann er war es letztes Jahr, am Ende letztes Jahr und dann hab ich in meinem eigenen Kopf gedacht, okay, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Und das bedeutet, dass wir müssen es die ganze Wettbewerb gewinnen. Und man weiß, okay, natürlich, wir waren die größte Favorit. Und was bedeutet das? 20-30% Möglichkeit zu gewinnen, wenn du mit den Betting Companies schaust, vor den Playoffs. Okay, so es ist 70-80%, dass jemand andere gewinnt. Das ist es ist nicht selbstverständlich, wie schwierig es ist, zu gewinnen, einen Titel zu gewinnen. Du brauchst sehr viel Glück, du brauchst sehr viel Talent, du brauchst sehr viel Effort. Und darum habe ich gesagt, dass ich denke, die Leute, die haben immer gesagt, okay, Paris, die sind die Favoriten. Ja, aber Favoriten sind so ein 1 out of 4 gewinnt. Mit dieser Odds. Und darum habe ich gedacht, dass es war ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen die zwei, weil ich hatte ein klares Ziel, okay, das müssen wir erreichen, wenn wir die schon dieses Jahr den nächsten Schritt machen wollen. Und du weißt nie, wenn du bekommst eine neue Chance. Wie wir gesprochen haben, wir haben viele Spieler, die haben Interesse von anderen Mannschaften. Vielleicht haben wir dann ein komplett neuer Core nächste Saison. Es läuft nicht so gut wie dieses Jahr. Du bekommst sehr selten diese Möglichkeiten und du musst es sehr ernst so nehmen. Und wenn du diese Möglichkeit hast. Und darum war es mehr Erleichterung nach dieser Championship als nur vor Freude nach dem Champions League letztes Jahr.
Ja, spannend, spannend. Ich habe übrigens auch genau hingeguckt. Ich bin mir sicher, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, Per, aber das wird dir auch aufgefallen sein. Unmittelbar nachdem das Spiel vorbei war, gab es da eigentlich ein bisschen Beef mit dem Coach von Burg oder was? Der wollte dir die Hand nicht geben?
Es ist interessant, weil das war nicht die erste Mal dieses Jahr. Ich hatte das schon in 3 Spielen und ich weiß nicht, ob etwas falsch mit mir ist, weil when you meet an asshole in the morning, you met an asshole in the morning. When you meet assholes every morning, you're an asshole. So, es war ich denke, an beiden Seiten waren da viel, there was a lot in play und okay. Ich weiß nicht genau, warum er hat dieses Gefühl, dass er wird. Er hat zu mir gesagt, das war Bullshit und ich wusste nicht warum und okay. Aber ich habe dann gesagt, dass das für mich war das unprofessionell aber ich wollte nicht auch in diesem Moment zu viel über ihn denken. Wir hatten ein großer Feier vor uns und das passiert manchmal. Wir sind alle sehr competitive in diesem Bereich. Ich verstehe es ganz gut, aber ich hoffe, dass ich bin nicht so oft in diese Situationen in die Zukunft, weil ich habe sehr viel Respekt für die Arbeit von anderen Coaches und auch ich denke, nur ein anderer Head Coach weiß, was geht in der Kopf von einem anderen Head Coach. Das ist ein sehr it's a very lonely job. Und nur die anderen Leute, die gehen durch die gleiche Emotionen und die Stress, wissen genau, was man fühlt. Und darum müssen wir mehr zusammen sein und mehr Solidarität haben.
Ja, interessant. Hast du eigentlich wahnsinnig viel von der Stadt der Liebe schon gesehen oder bist du die ganze Zeit sowieso nur in deiner Trainerkabine und mit Video und so weiter beschäftigt und on the road?
Meistens on the road, ja, leider okay. So. Meine Familie hat ein bisschen mehr Zeit, besonders während Wochenenden oder wenn so Leute kommen hier nach Paris und aber für mich ist es I'm a little bit ashamed, dass ich nicht die Stadt so gut kenne und auch die Sprache. Ich habe kein Französisch gelernt, außer die normale Bonjour, Bonsoir.
Fromage.
Fromage, genau. Aber unser Programm war Wahnsinn, besonders vor dem Neujahr. Wir hatten schon 31 offizielle Spiele vor Januar gespielt und dann wir hatten ein Euroleague-Programm am Anfang der Saison und dann haben wir auch gesehen, okay, das war eine gute Lehrstunde für uns auch, dass wir brauchen ein tieferer Kader aber natürlich bedeutet das auch, dass ich nicht so viel über Paris wissen. Ich habe hier meine eigene Laufstrecken und in die Parks und bei der Zen und das freue ich mich. Es ist nicht so schön wie bei der Rhein, aber
Hast du deine Wohnung schon untervermietet für die Olympischen Spiele? Kann man viel Geld verdienen. Oder du lässt sie frei und gönnst sie Magenta Sport. Die können sowas gebrauchen.
Ja, das stimmt. Es ist ein guter Platz und wir haben gehört, dass man bekommt, so kann 1.000 Euro pro Nacht
bekommen. Haben dich noch nicht deine ganzen finnischen Kumpels angerufen und gesagt, Thomas, was machst du? Kann ich...
Vielleicht machen wir es später, weil wir sind in diesem Moment, sie ist die Familie und ich in Finnland. So.
Ja.
Fair. Hast du den Gesichtsausdruck von Per gesehen? 31 Spiele bis Januar, da hat direkt sein ganzer Körper einmal gezuckt.
Ja, einmal meine beiden Knie da kurz, meine Narben, ich hatte kurz Phantomschmerz in meinen Beinen.
Ja.
Ach, schön. Also,
das muss ich noch hören. Wie viel, also du musst natürlich in dem ganzen Grind, du hast gesagt, ja, 80 Spiele, du musst einen Film gucken. Hast du die Chance manchmal einfach nur für Genuss mal ein EuroLeague-Spiel zu gucken oder keine Chance?
Manchmal, aber sehr wenig. Und warum? Weil ich bin für Genuss niemals. Ich finde es nicht so interessant für Genuss Basketballspiele.
Das schneiden wir raus gleich. Das ist ein Magenta-Podcast.
Nur anschauen, weil es ist meine Arbeit. Yeah. Und es ist eine komplett andere Verbindung zu dem Spiel, als es war noch 10 Jahre vorher oder 5 Jahre vorher. Und wir haben auch, einen eigenen so Stil und wir haben unsere eigene Weg, wie wir Basketball spielen wollen. Und wenn ich sehe Euroleague Basketball, es sieht anders aus als unser Stil. So, ich sehe lieber so kleinere Mannschaften von anderen Ligas. Zum Beispiel, ich schaue an Chemnitz, auch Manresa aus der ACB oder Malaga. Mannschaften, die ich kenne sehr gut. Und ich verstehe die Spielidee, die System. und dann kann sehen, okay, was haben die entwickelt in dieses Jahr? Und ich denke, die sind bessere, so, die geben mir bessere Ideen und Perspektiven als dann die große Mannschaften, die haben so viel Talent und sind anders aufgebaut auch als Mannschaften, dass es gibt weniger so diese Dinge, die wir können nicht kopieren, sondern die Ideen, die ich bekomme. Und das ist die Hauptsache. Und ich auch ein bisschen, ich schaue ein bisschen NBA natürlich. Ich denke, die sind, they have gone past Europe als mit die neuen Ideen. Mhm. Und auch wegen die anderen Relationship zwischen den Spielern und die Coaches, die müssen neue taktische Sachen finden, weil es ist keine Möglichkeit, die Spieler zu harter zu coachen, zum Beispiel. Mhm. So, du musst ein anderer, du hast andere Werkzeuge als in Europa. Und das ist auch interessant, weil du siehst das auch und verstehst das und aber ich mache kein ich habe keinen so, dass Euroleague mein großer Favorit ist oder so. Ich schaue auch die Helsinki Seagulls, weil mein alter Co-Trainer ist momentan die Head Coach over there, Vesa Vertio. Und die spielen mit dem gleichen Offensivsystem. Und das ist interessant für mich zu sehen, okay, dass es entwickelt in ein bisschen andere Richtung, aber da gibt es viele, viele Punkte, die sind gleich.
Ja, spannend. Ich werde nachher den lieben Kollegen Rodrigo Pastore lieb von dir grüßen, denn ich mache mich nachher auf den Weg nach Chemnitz. Okay. Die haben heute ihr erstes Finale im Europe Cup. Ja, ich werde ihn lieb von dir grüßen. Und also Per, wenn du noch dicke, also ich habe hier gefühlt noch 5 Themen auf dem Zettel, aber der Mann ist relativ busy und wir sind froh, dass wir schon so viel seiner Zeit bekommen haben. Ansonsten würde ich sagen, Thomas, herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns. Schön, dich mal wieder zu sehen. Wir sehen dich kommendes Jahr ja dann regelmäßig als Euroleague übertragender Sender, dann auch wieder hier in Deutschland. Und ich sage einfach nur, à bientôt, Monsieur. Oh,
schön, ja.
Danke, vielen Dank. Es war der richtige Zeitpunkt für diese Podcast und ich freue mich, dass es geklappt hat und alles Gute für euch und für ganze Basketballfamilien in Deutschland.
Danke dir.
Vielen Dank, Thomas. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Ja, Günni. Also ich sag mal so, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt das ja jetzt nicht gesehen, aber wir wollten ja heute eine Reise gemeinsam unternehmen. Findet einen Menschen in eurem Leben, den ihr so anschaut, wie Per Günther Thomas Isalo anschaut.
Ja, das war wirklich, also das war schon interessant. Im Nachhinein, manchmal wünsche ich mir nochmal, dass er tatsächlich auf Englisch antwortet. Also das ist, glaube ich, dann kommt noch mehr raus. Der hat auch wirklich dann immer mal wieder eine messerscharfe, Metapher am Start oder hat so ein paar noch ein bisschen, ich glaube, dann hört man ihm einfach noch lieber zu, aber das ist echt spannend. Es gibt für mich kein interessanteres Projekt gerade als er mit TJ Shorts nächstes Jahr in der EuroLeague, was passiert. Oder jetzt auch schon überträgt Magenta leider nicht, aber schon die Playoff-Serie, Monaco, Paris schon in Frankreich, Das dürfte schon auch ein richtiges Brett werden.
Ja, freuen wir uns drauf. Und wir haben uns sehr gefreut, dass er unserer Einladung zugestimmt hat. Dann lass uns doch auf die Euroleague Play-In gucken. Wir sind schon lang und ich weiß, du musst langsam wieder zurück, aber ein bisschen Play-In ist auf jeden Fall drin. Du hast es vorhin gesagt, Maccabi gegen Baskonia war eine ganz deutliche Angelegenheit für Tel Aviv. Ich wünsche mir übrigens, das können wir an dieser Stelle mal verraten, kommende Woche, nur dass ihr den Podcast-Fahrplan bekommt, treffen sich Kollege Günther, hoffentlich dann in dem Hemd, ich und Basti in München im Studio und zeichnen zu dritt die große Playoff-Preview auf. Montag, ich weiß nicht, ob Montag oder Dienstag das dann rauskommen wird. Und da möchte ich mit dir und Basti auch so ein paar Awards vergeben. Und bei Maccabi schwirren auch so ein paar in meinem Namen irgendwie rum oder in meinem Kopf rum. Also Maccabi versenkt 19 Dreier. Wir haben bei der letzten Konferenz darüber gesprochen, dass wir beide, du hast meine Augen so ein bisschen dahin trainiert, dass ich auch dann auf Lorenzo Brown geachtet habe und wie er sich bewegt oder anders oder so ein bisschen gehemmter bewegt. Jetzt legt er da 29 auf, weil er natürlich auch 7 Dreier
trifft. Ja, ich habe auch an dich gedacht. Trotzdem hat er 7 von 8 oder 7 von 9 Dreier geschmissen.
Ja.
Das ist für mich nicht die Lösung des Problems, sondern das ist...
Nee.
Dann gehen sie halt mal rein. Auch wenn dein Rücken wehtut, hast du halt einen Tag, wo du mal 7 Dreier triffst. Aber trotzdem erstmal mega, dass Maccabi das gemacht hat, weil wir reden immer davon, wir feiern Play-In ab. Das ist, glaube ich, einfach eine klare Sache. Es gibt keine zwei Meinungen. Für den objektiven Betrachter wunderbar, perfekte Erfindung. Für den Sportler und das Fairness-Gefühl auf dem Feld schwierig.
Katastrophe.
Und dann Maccabi ist einfach eine Ecke besser als die anderen drei Mannschaften, die in dieses Play-in-Turnier gestartet sind. Und deswegen bin ich auch quasi erleichtert, dass es da nicht irgendwie so ein Freak-Spiel gibt mit Foul-Trouble für Wade Baldwin oder sie schießen halt, keine Ahnung, 2 von 30 aus dem Feld und dann nach einer tollen Saison eigentlich, da hätten sie natürlich, ich weiß, sie hätten nochmal eine Chance, aber dadurch, dass sie eigentlich auch diesen Heimvorteil nicht haben, weil wenn du anguckst, dann spielen sie eben diesen vermeintlichen Vorteil eben in Belgrad aus und haben davon nichts. Deswegen die absolut verdient und das wird ein toughes Ding. Uff, Panathinaikos gegen
Hast Makar, du schon in den Dienstplan geguckt? Weißt du, wer Spiel 1 zusammen kommentiert am Dienstag? Wir beiden Pappnasen. Wir haben das Duell, auf das wir uns so gefreut haben. Baldwin gegen Nann, Makar.
Bist du sicher? Ja, das spiele ich mit meinen Gefühlen. Ich meinte, ich hätte das erste Spiel von Real.
Vielleicht hab ich mich in der Zeile verguckt, aber ich habe vorhin
auch noch mal Ich glaube ja. Egal, nee. Königlichen nehme ich natürlich auch. Aber hoffentlich nicht Virtus. Ja,
aber auf jeden Fall dieses Duo, ne? Also dieses Duell, wir haben es in der letzten Konferenz auch, also Baldwin, Nann, die haben sich schön übers Internet was gegeben und die werden sich auf dem Feld eine ganze Menge geben.
Ja, also Nann ist auch wirklich wie ein richtiger Hund. Also so, der geht schon auch mit den Gegenspielern und so, der hat dann eine gewisse Attitüde, die er da an den Tag legt, das ist für so eine Playoff-Serie genau richtig, weil spätestens am dritten Tag beim dritten Spiel hält das keiner mehr aus.
Frei empfangbar, Dienstag, 23.04., 19.15 Uhr, Zander, Günther, Panathinaikos gegen Maccabi Tel Aviv. Steht hier.
Ja, guck mal, kriege ich noch ein kleines Geschenk hier am späten Abend.
Siehst du, und Baskonia hat ja noch mal eine Chance jetzt gegen Bologna, braucht dann einen besseren Marcus Howard. Mal gucken, was mit Moneke ist. Der hatte sich verletzt in diesem Spiel früh am Bein. Und Bologna schlägt Efes. Wir haben so viel über die Hitzeausstrahlung von Pleiss und Hollatz und Co. gesprochen. Krass.
Ja, also wie gesagt, die Vorzeichen hätten nicht unterschiedlicher sein können. Efes kommt mit 13 aus 14 gewonnenen Spielen rein. Bologna sieht grausam aus und es passiert auch nichts. Also es ist einfach Efes scored nichts, schießen, glaube ich, 31% Dreier, 32% aus dem Feld, haben nichts getroffen. Kein Scoring bekommen. Darius Thompson, der Star-Transfer vor der Saison, spielt 12 Minuten, macht 0 Punkte und dann so am Abend wäre das wirklich mal eine Möglichkeit gewesen, wo ich 5 Punkte vielleicht über den Hump bringen, über den Hügel bringen. Und Bologna, es ist nichts, also es ist kein, wie soll ich das sagen, es ist kein Hallo wach. Kein Anknüpfen an alte Zeiten, sondern es sind wie Daniel Hackett Post-Ups und Toko Shengelia mit 80% Post-Ups. Das sind alles Sachen, die werden gegen Real Madrid nicht funktionieren. Da wird es keine Rotation der Defense geben, da wird keiner überreagieren. Real Madrid ist zu groß. Ja, du kannst vielleicht irgendwo die Campazzo suchen und den versuchen zu bestrafen. Aber das haben auch schon andere Mannschaften versucht. Also das ist, glaube ich, das Einzige so ein bisschen, wo ich wehleidig hinterherblicke. Eine heiße FS-Mannschaft hätte ich gerne noch gesehen, aber sie haben jetzt, wie gesagt, wenn du nur 60 Punkte machst, das haben sie, glaube ich, weniger, haben sie in der ganzen Euroleague in 33 anderen Spielen nur einmal gemacht gegen Olympiakos, glaube ich, im Dezember oder so. Also bitter, sowas kann passieren. Trotzdem eine tolle Aufholjagd, schade, dass wir da kein deutsches Team anfeuern können. Wen schreiben wir uns jetzt auf die Fahnen? Ist es Barcelona mit Oscar?
Mit Oscar? Oder? Ja. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass wir auf Barcelona jetzt umschwenken. Es ist, also weil du es gerade gesagt hast, es war doch eigentlich, der Start des Spiels ist doch eigentlich perfekt. Clyburn ist sofort heiß. Du bist Ende des ersten Viertels mit 11 vorne. Punkte,
es fühlt sich auch so einfach an, du bist 10 vorne und dann wurde es einfach wirklich zäh. Es waren coaching-technisch war ich da nicht so happy mit manchen Sachen. Wieder mit zwei Bigs gespielt manchmal. Clyburn in wichtigen Phasen nicht dabei. Dann auch, irgendwie Shane Larkin in die Plays, ein, zwei schlechte Plays angesagt, aber dann ist es am Ende auch wirklich, Shoutout an Iffel Lundberg.
Oh, der Klatschberg.
Der nicht nur den Dreier trifft, und das ist ungefähr der 6. oder 7., glaube ich, richtige Klatschdreier, den er dieses Jahr schießt, sondern dass er Shane Larkin timet in der 1 gegen 1 Situation, dass er den Wurf nicht los wird, sondern da einen Notpass schmeißt und den Turnover macht, habe ich so, weiß ich auch nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe, dass du mit Platz zu operieren und der tanzt sich so ein bisschen ein, groovt sich ein, und dann timest du ihn richtig, dass du ihm den Stepback zur rechten Seite wegnimmst, das Play defensiv zu machen und dann auf der anderen Seite das Ding zu treffen, ist natürlich auch Big Time. Insofern Glückwunsch an Virtus, aber das ist eigentlich nicht die Mannschaft, die ich mir dann gegen Real wünsche.
Ja. Ein paar dicke Buckets von Bellinelli dann hinten raus, auch noch in der Crunch-Time, der ist natürlich dann auch nochmal da. Tibor Pleiss hatte ein, zwei auch wieder richtig gute Phasen im Spiel.
Justus hat auch ein, zwei offene gehabt, die er nicht getroffen hat, so Einfach, das ist einfach genau das Play-in-System in die andere Richtung. Und deswegen ist es auch fair, dass, oder was heißt fair, aber es ist auch gut so, dass du eben zwischen 9 und 10 dann nur eine Chance hast. Und wenn du die nicht nutzt, dann bist du halt raus. Ja. Und wenn du 7 und 8 bist. Also es ist schon irgendwie von der Gewichtung her aus Sportler Sicht nicht einfach, aber ich glaube so jetzt irgendwie ganz noch ganz okay gelaufen.
Also Real gegen den Gewinner jetzt dann von Baskonia oder eben Bologna. Dann haben wir Panathinaikos gegen Maccabi, wo wir den Auftakt machen dürfen zusammen. Dann haben wir Monaco gegen Fenerbahce und dann haben wir Barcelona gegen Olympiakos. Und ja, Oscar da Silva, natürlich wollen wir unseren deutschen Nationalspieler so weit wie möglich gehen. Ansonsten hängt mein Herz aber ehrlicherweise auch an Olympiakos, muss ich dir ehrlich sagen. Demzufolge, die werden wild. Alles live ab kommende Woche Dienstag, 23.04. alle Spiele auf Deutsch kommentiert und die große Playoff-Preview wahrscheinlich sogar auch noch im Videoformat, wenn wir schon zusammen in diesem Studio sitzen, gibt es dann Anfang der Woche, wo Basti, Peer und ich uns da so ein bisschen die Serien und die Awards um die Ohren hauen. Und jetzt ist es aber wirklich endgültig Zeit, Günni, dass du wieder da hinkommst, wo du gerade hingehörst.
Ich hatte übrigens so eine Umfrage gestartet auf Instagram. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es ist interessant, die Leute wollten mich nicht stockbesoffen. Also ich bin davon ausgegangen, ich hatte den Leuten zur Wahl gestellt, ich habe noch 4 Stunden, ich bin in Bali, in einem der schönsten Orte meines, wo ich jemals war. Es wird aufgekocht, Barbecue, da steht Bierkästen, alles so. Es fließt alles. Der Wodka-Soda wäre für mich bereitgestellt, damit ich morgen keine Karte habe. Und ich habe mal gefragt, so, wie wünscht ihr mich in dem Podcast dann? Es war nicht die volle Dröhnung. Es waren auch 2 richtige Vögel, die haben gesagt, kein Drink bitte, wir wollen nicht wirklich stocknüchtern.
Das ist ja frech.
Brett hart.
Das ist ja wirklich frech.
Aber der Sweet Spot war so bei 3 Drinks. Das wurde gefordert.
Ja, das ist aber auch ein gutes Level. Gutes Level. Günni, Junge, ab mit dir an den Grill. Es hat mir große Freude gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns kommende Woche dann wieder im Studio sehen, zur Preview, zum Kommentieren. Und jetzt ab mit dir. Danke für deine Zeit.
Ich weiß nicht, was ich da vorbereiten soll. Ich habe 20 Stunden im Flieger, weil ich komme quasi direkt nach München.
Ja, alle Playoff-Serien, MVP, Trainer des Jahres, Defender, alles mitbringen, was du kannst zur Euroleague.
So machen wir's.
Hauen wir um die Ohren. Daumen geht hoch. Günni, Aloha. So.